Wir haben persönlich Role Models in meiner Kindheit, in meiner Jugend jahrzehntelang gefehlt. Und zwar nicht nur im realen Leben, sondern auch in der Fiktion, um irgendwo zu sehen, so um mich selbst zu erkennen, um zu sehen, ich bin nicht alleine und es ist okay, so zu sein und man kann dazu stehen und es ist lebbar und zwar in allen Bereichen.
Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gästin ist Tessa Ganserer. Sie ist Politikerin der Grünen und seit kurzem auch Mitglied des Deutschen Bundestags. Dort ist sie Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Schön, dass du da bist, liebe Tessa. Herzlich willkommen.
Hallo, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und würde natürlich gerne von dir selber in eigenen Worten mal hören, wer bist du, was machst du? Du bist seit 1998 in der Politik und seit kurzem eben Mitglied des Deutschen Bundestags. Wie kam es denn dazu?
Nun, 1998 war für mich die politische Lage in Deutschland ähnlich wie letztes Jahr. Ich kannte als damals 21-Jährige im Prinzip nur 16 Jahre Helmut Kohl-Regierung und für mich war einfach die Zeit reif für einen ökologischen und gesellschaftlichen Aufbruch in der Bundesrepublik und ich wollte alles für mich Mögliche tun, um einen Beitrag zu leisten, damit dieser Aufbruch, dieser politische Aufbruch auch gelingt. Deswegen bin ich damals Mitglied bei den Grünen geworden. Und ich habe mich im Wahlkampf, Bundestagswahlkampf letztes Jahr sehr oft an 1998 erinnert, weil es auch jetzt einfach nach 16 Jahren Stillstand in der unionsgeführten Bundesregierung Zeit für einen sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Aufbruch in der Bundesrepublik war.
Ja, spannend. Und nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu deiner Wahl. Das ist ja ein toller Erfolg. Und welche Themen, also ich habe dich ja eben schon mal grob vorgestellt, aber was sind so deine Fokus, deine Schwerpunktthemen? Was interessiert dich besonders? Also wo muss deiner Meinung nach der Schwerpunkt des Aufbruchs liegen?
Also ich habe den Dreiklang schon genannt und da möchte ich keine Wertung vornehmen. Wir müssen in diesen drei großen Politikbereichen einfach die Herausforderungen annehmen. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, auch den Klimaschutz entsprechend auch mit konkreten politischen Handeln umsetzen. Wir brauchen aber auch einen sozialen Aufbruch für mehr soziale Gerechtigkeit im Land. Und als dritten Punkt ist es einfach wirklich an der Zeit, dass die Politik die im Prinzip gelebten sozialen, gesellschaftlichen Realitäten in diesem Land anerkennt und entsprechend für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sich stark macht, aber auch für die Rechte von bisher marginalisierten Minderheiten sich entschlossen eintritt.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Vorher würde ich aber gern noch von dir deinen persönlichen Eindruck hören. Wie waren denn so die ersten Wochen im Deutschen Bundestag? Was hat sich denn für dich gefühlsmäßig verändert, jetzt von der Landesebene auf die Bundesebene zu kommen?
Also die ersten Wochen, die waren sehr ereignisreich. Wir haben am Sonntag das tolle Wahlergebnis gefeiert. Montagmorgen stand das Telefon nicht mehr still. Ich habe ein Telefoninterview nach dem anderen geben müssen, gleichzeitig den Koffer packen, weil wir am Montagabend schon die ersten Fraktionstermine hatten. Es ging dann die Woche weiter, Fernsehinterviews, Anfragen von den Medien, Fraktionstermine. Gleichzeitig musste ich dann in den Oktoberwochen mein Büro im Bayerischen Landtag auflösen und abwickeln und im Deutschen Bundestag das Büro aufbauen und durfte dann, das waren sehr spannende Zeiten, dann auch die Koalitionsverhandlungen mit begleiten. Zwar nicht direkt als Mitglied in Verhandlungsteams, aber so in zweiter Reihe. Und es war dann einfach wunderschön, dann im Ende Oktober die erste konstituierende Sitzung dann auch wirklich offiziell Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein und dann wenige Wochen später unseren Bundeskanzler wählen zu dürfen und eben auch noch vor Weihnachten dann die neue Bundesregierung dann also bei der Vereidigung mit zu begleiten.
Klingt aufregend und spannend und es ging also schon so richtig dynamisch los, ja. Also das fühlt sich für mich beim Zuhören schon nach Aufbruch an. Finde ich toll. Und du hast es eben selber erwähnt, es geht ja auch darum, Chancengerechtigkeit für marginalisierte Gruppen zu erreichen. Und jetzt ist es nun ein Podcast, man hört nur deine angenehme Stimme. Ich kann dich tatsächlich im Moment auch sehen. Ich sehe eine sehr attraktive Frau vor mir. Das war ja nicht schon immer so. Und es gibt das eigentlich kein... Das war schon immer so.
Ich war so gesehen schon immer der Mensch, der ich bin. Ich bin so geboren. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe auch keinen Zaubertrank getrunken. Man konnte es einfach nur lange Zeit mir nicht ansehen, dass ich die Frau bin, die ich jetzt seit drei Jahren jeden Tag in der Öffentlichkeit stehe.
Und es gibt auch kein Interview, in dem du nicht darauf angesprochen wirst und dass du eben die erste Abgeordnete bist, die sich während einer aktiven Amtszeit als trans geoutet hat. Wie war das für dich und wie ist dein politisches Umfeld damit umgegangen? Ich meine, du kommst aus Bayern, die würde ich jetzt eher als etwas konservativ die Politik dort wahrnehmen, aber vielleicht habe ich da einen ganz falschen Eindruck. Wie war das für dich persönlich?
Ja, das ist das Schicksal, unter dem die bayerische Gesellschaft, die Menschen in Bayern seit Jahrzehnten zu leiden haben, dass die jahrzehntelange CSU-Regierung in Bayern leider Gottes ein total verzerrtes Bild der bayerischen Gesellschaft nach außen abbildet. Ich erlebe die bayerische Gesellschaft nicht weniger tolerant als andere Teile der Republik, ob das Metropole wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt ist oder ob das andere ländliche Räume sind. Ich glaube, das sind die Menschen in Deutschland im Schnitt alle gleich. Den Großteil der Gesellschaft erlebe ich als sehr offen und tolerant. Und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist leider Gottes ein trauriger Bestandteil unserer Gesellschaft. Das ist traurige Realität. Die gibt es aber auch überall. Nur dass die bayerische CSU-Regierung bisher eben Minderheiten überhaupt nicht im Fokus hat, dass sie jahrzehntelang sogar Offenstimmung gegen queere Menschen, gegen Homosexuelle gemacht haben und in den letzten Jahren ihre politische Haltung so war nach dem Motto einer gelebten Scheintoleranz. Wir haben ja nichts gegen queere Menschen, gegen Schwule, Lesben und Transpersonen, aber bei uns in Bayern gibt es sowas nicht.
Was ja per se schon lächerlich ist. Ja.
Bayern unterm Regenbogen ist wesentlich bunter als das Papier, auf dem Markus Söder und Hubert Aiwanger ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet haben.
Sehr schönes Bild, vielen Dank dafür. Das ist nämlich wahrscheinlich nur blau-weiß. Ja, was muss ich denn ändern, Tessa, damit wir offener mit Menschen, die besonders sind, die wir bisher noch nicht so erlebt haben in der Öffentlichkeit, umgehen als Gesellschaft und auch in der Politik? Was muss ich tun, deiner Meinung nach?
Also es sind zwei große Herausforderungen, einmal die politischen und dann die gesellschaftspolitischen. Im politischen Bereich ist diese neue Ampelregierung angetreten, dass wir endlich im Parlament uns für die Rechte von marginalisierten Gruppen, von Minderheiten stark machen, damit diese Menschen ihre Rechte, ihre Grundrechte und Menschenrechte nicht mehr wie in den letzten Jahrzehnten in mühsamen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht einklagen müssen. Das ist ein echter Aufbruch im politischen Bereich. Hier müssen die rechtlichen Benachteiligungen endlich alle abgeschafft werden. Wir können aber in der Politik, im Deutschen Bundestag, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Vorurteile, Diskriminierung nicht per Gesetz aus der Welt schaffen. Die Politik muss ihre Haltung zeigen, muss deutlich Position beziehen, muss für eine offene Gesellschaft werben und muss natürlich die Rahmenbedingungen bereitstellen und schaffen, um diesen gesellschaftlichen Diskurs voranzutreiben, zum Beispiel Demokratiefördergesetz, Finanzmittel und finanzielle und personelle Ressourcen müssen gesichert sein, damit diese gesellschaftliche Akzeptanz und Aufklärungsarbeit geleistet werden kann, weil es kann nicht die Aufgabe von diskriminierten Gruppen sein, sich ständig dagegen wehren zu müssen, sondern da müssen wir als gesamte Gesellschaft an uns selber, an unseren alltäglichen Handeln, aber an unseren gesellschaftlichen Einstellungen arbeiten. Und hier müssen eigentlich alle gesellschaftlichen relevanten Gruppen deutlich Position gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit beziehen.
Dem möchte ich zu 100% zustimmen. Denke aber auch, dass wir, um diese gesellschaftlichen Perspektivwechsel auch vorzunehmen, um einfach diese Offenheit doch tiefer zu verankern, Vorbilder brauchen, Vorreiterinnen und Vorreiter. Und ich denke, das bist du. Das ist auch eine Nike Slavik. Ich glaube, es tut den Wählerinnen und Wählern auch gut, zu sehen, dass es Vorbilder gibt und auch zu sehen, wie offen man mit diesen Themen umgeht und wie offen man damit auch umgeht, das zur Normalität zu machen. Wie siehst du das? Siehst du dich selber als Vorreiterin und denkst du, dass Vorbilder hier wichtig sind?
Also ich kann nur für mich sprechen. Mir haben persönlich Role Models in meiner Kindheit, in meiner Jugend jahrzehntelang gefehlt. Und zwar nicht nur im realen Leben, sondern auch in der Fiktion, um irgendwo zu sehen, so um mich selbst zu erkennen, um zu sehen, ich bin nicht alleine und es ist okay, so zu sein und man kann dazu stehen und es ist lebbar und zwar in allen Bereichen. Also hier bräuchte es eigentlich dringend entsprechende Sichtbarkeit in der Fiktion, im Film, im Fernsehen, Kinderbücher etc., auch im Unterrichtsmaterialien, aber natürlich auch Personen des realen Lebens, die für diese Sichtbarkeit zeugen, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, marginalisierte Gruppen zu empowern. Also wir sehen aus Diskriminierungsstudien, dass jede zweite queere Person, Pi mal Daumen, je nach Studie und Studien Lage, aber dass sehr viele queere Menschen heute noch massive Diskriminierung erleben und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Alterskohorten und durch alle Lebensbereiche. Und wir wissen aber, dass nur ein Bruchteil dieser teilweise auch strafrechtlich relevanten Diskriminierungen zur Anzeige gebracht werden. Dass sehr viele Betroffene aus Angst vor weiteren Diskriminierungen sich nicht einmal Unterstützung und Hilfe holen. Diese dauerhafte Diskriminierung macht Menschen krank. Und deswegen müssen wir Menschen auch ermutigen und empowern, dass sie zu sich stehen können und dass sie sich eben auch wissen, dass der Rechtsstaat auf ihrer Seite steht, dass sie sich eben auch gegen Diskriminierung zur Wehr setzen können. Und da müssen wir Menschen unterstützen. Und da sind Vorbilder, Role Models natürlich wahnsinnig wichtig dabei.
So ist es. Und deshalb sind wir dir ganz dankbar, dass du als Vorbild auch in der Politik so deine Sichtbarkeit tatsächlich auch nutzt. Und ich denke, dass das auch in der Wirtschaft notwendig ist. Denn auch wenn wir uns da in den Führungsetagen umsehen, sind zumindest nicht offensichtliche Vorbilder da. Das muss sich, glaube ich, dringend ändern. Und du hast mal gesagt, dass der Begriff Transsexualität nicht optimal, nicht passend ist. Du hast ihn kritisiert. Müssen wir dann nicht auch in der Sprache ansetzen? Braucht es nicht da auch einen sensibleren Umgang, um die Stigmatisierung anzugehen und aufzubrechen? Oder wie siehst du das?
Also Sprache ist schon immer etwas sehr Lebendiges gewesen. Sprache hat immer gesellschaftliche Entwicklungen abgebildet, meistens heute dann erst zeitversetzt. Die süddeutschen Dialekte haben sich entwickelt und gefärbt unter jahrhundertelanger römischer Militärherrschaft. Dementsprechend unterscheiden sich süddeutsche Dialekte von den norddeutschen. Wir hatten im letzten und vorletzten Jahrhundert sehr, sehr viele französische Begriffe im deutschen Sprachgebrauch, auch unter der ganz gemeinen Bevölkerung, weil es Mode war, weil man sich als großbürgerlich geben wollte und weltoffen, wenn man französische Begriffe verwendet hat. Die finden heute in der Umgangssprache überhaupt nicht mehr statt. Und das Thema geschlechtliche Vielfalt wurde jahrhundertelang in unserer Gesellschaft
tabuisiert, transgeschlechtliche, non-binäre Personen wurden stigmatisiert und deswegen fehlt uns, glaube ich, auch in der Sprache manchmal, fehlt uns teilweise buchstäblich die Sprache, um das auch deutlich und gut verständlich machen zu können. Aber Sprache ist natürlich auch ein wunderbares Mittel, um Verständnis zu erzeugen. Und deswegen ist Sprache so wahnsinnig wichtig. Und deswegen müssen wir uns auch Gedanken machen, was sind denn die besten Begrifflichkeiten, um dieses Verständnis und diese Offenheit und Toleranz zu entwickeln und zu befördern. Und Transsexualität ist eine Begrifflichkeit, die aus der Psychologie stammt und die in den 60er Jahren dieser Begriff in der Psychologie geprägt wurde und eingeführt, und damit einhergehend gab es zwar zur damaligen Zeit endlich auch aus Seiten der Wissenschaft Unterstützung und Anerkennung für Transpersonen, aber zu einem sehr, sehr hohen Preis. Damit einherging eine enorme Psychopathologisierung, weil nämlich die Psychologie definiert hat, wer ist trans genug, um als Transperson Anerkennung zu bekommen, aber unter dem Preis, dass er als psychisch gestört galt, und Leute, die diese Definition nicht erfüllt haben, die sind dann in den Bereich der Perversion abgeschoben worden und haben noch mehr gesellschaftliche Stigmatisierung erleben und erleiden müssen. Und deswegen betrachte ich diesen Begriff der Psychologie so dermaßen problematisch und möchte den für mich auch nicht anwenden. Trans zu sein ist eine Eigenschaft, transgeschlechtlich zu sein ist eine von vielen Eigenschaften, aber ich definiere mich nicht allein aufgrund meiner Eigenschaften und ich möchte auf diese Eigenschaft auch nicht reduziert werden. Ich bin eine Frau.
Ja, das sieht man, das hört man und das fühlst du und das strahlst du auch aus. Für uns ist es natürlich als vielleicht nicht Betroffene etwas schwierig, welche Wörter wir nutzen sollen. Und ich hoffe, ich sehe das wie du, Sprache muss sich entwickeln, Sprache muss Teilhabe ermöglichen, Sprache muss offen sein. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam gute Wege finden, eine angemessene, teilhabende Sprache zu entwickeln mit der Zeit. Und du setzt dich für die queere Community ein und betreibst auch Queerpolitik. Und was muss passieren oder was möchtest du auch dazu beitragen, dass die queere Community mehr Sichtbarkeit bekommt? Was ist so der Plan? Was sind so die wichtigen Schritte?
Also wir haben im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition uns eben wirklich vorgenommen, sämtliche rechtliche Benachteiligungen abzuschaffen. Da ist zum einen das Nennen des Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, und für Transpersonen. Da ist dann eben auch das Abstammungsrecht anzupassen, das Familienrecht, um gleichgeschlechtliche Paare gleichzustellen, und die Diskriminierung von lesbischen Müttern, Co-Müttern zu beenden. Es ist schon erwähnt, das entwürdigende transsexuellen Gesetz, das endlich durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden muss. Wir haben aber noch viele andere Bereiche und wir müssen diese gesellschaftliche Akzeptanzarbeit befördern. Deswegen brauchen wir auch einen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt. Also das sind sehr, sehr viele Baustellen, die wir uns als Koalition vorgenommen haben, wo mir echt auch das Herz aufging, als ich das erste Mal den fertig ausverhandelten Koalitionsvertrag lesen durfte, im ganzen Gesellschaftsbereich. Frauenrechte haben wir ja noch gar nicht angeschnitten, die Abschaffung des Paragraphs 219a, so viele in den ganzen Gesellschaftsbereich. Bei jedem Satz dachte ich mir, endlich wird es angepasst. Ja. Von dem her sind es so viele Baustellen. Wir haben in meiner Fraktion bei den Grünen auch eine ganze Reihe von Queerpolitikerinnen, unsere grüne Familienministerin Anne Spiegel, der parlamentarische Staatssekretär Sven Lehmann, um die Regierungsmitglieder zu nennen, werden diese Themen vorantreiben. Und in unserer Fraktion sind neben mir bereits schon genannt eine Kollegin Nike Slavik, aber auch Ulle Schaus und noch einige andere, die in ihren politischen Schwerpunktfeldern diese queerpolitischen Themen vorantreiben werden. Das werde ich nicht alles alleine machen. Das geben wir als Team in der Fraktion und als Ampelregierung gemeinsam an, um das alles in den nächsten Jahren umzusetzen.
Ja, das hört sich nach Aufbruch an. So haben wir angefangen, diesen Podcast. So möchte ich ihn beenden. Ich bin energetisiert, möchte ich mal so sagen. Ich habe mich schon sehr gefreut zu sehen, dass wir endlich einen diverseren Bundestag haben. Ich möchte nicht sagen, es war der diverseste aller Zeiten, aber ich glaube, da geht noch mehr. Aber es war schon da, ein deutlicher Aufbruch zu spüren. Das Gespräch mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte sehr viel lernen. Vielen Dank dafür. Das ist wichtig, dass wir alle immer lernen und eben vor allen Dingen auch von marginalisierten Gruppen lernen, damit wir unseren Horizont eröffnen und die Perspektive erweitern. Ich danke dir dafür sehr herzlich und dass du heute meine Gästin warst, liebe
Tessa. Ich danke, dass ich da sein durfte und auch vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Vicky.